Am 18. Oktober kannst du mich live bei Thalia in Rostock hören und sehen. Die Tickets kosten 15 Euro und in der Folgenbeschreibung findest du den direkten Link zum Vorverkauf. Wir sehen uns. Als Brian Wells am 28. August 2003 um 14.28 Uhr die PNC Bank betritt und 250.000 US-Dollar in bar fordert, ahnt niemand, was nur wenige Minuten später passieren wird. Da die Angestellten der Bank keinen Zugang zum Tresorraum haben, muss Wells sich mit einer Bargeldsumme von lediglich 8.702 Dollar zufrieden geben. Doch was nun? Ihm blieb keine Zeit für einen weiteren Überfall, um das restliche Geld aufzutreiben. Das wusste er, denn die Zeitschaltuhr, die die Bombe um seinen Hals aktivieren wird, zeigt weniger als eine Stunde an. 15 Minuten, nachdem er in seinem Auto geflohen ist, konnte die Polizei ihn aufhalten. 25 Minuten später explodiert der Mann auf offener Straße und vor den Kameras zahlreicher Fernsehteams. Dies ist der Fall über einen Mann, der hauptberuflich als Pizzabote tätig ist und so wie es scheint, irgendwie in eines der mysteriösesten Verbrechen der Kriminalgeschichte verwickelt wurde.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hallo und herzlich willkommen zu Wahre Verbrechen. Das ist mein Podcast. Ich bin Alex, der Host dieser ganzen Geschichte hier. Und wow, danke fürs Zuhören. Für alle, die schon länger zuhören, ihr wisst, ich bin ein sehr großer Freund davon, euch für all euren Support und eure Liebe zu danken. Ja, und das tue ich hiermit auch. Vielen, vielen, vielen Dank. Nähern wir uns nun aber mal dem heutigen Fall. Ich bin echt gespannt, was du denkst, wirklich. Vor allem über das Motiv, denn das ist super seltsam und ich verweise schon mal auf mein Outro. Da bin ich nochmal so ein bisschen auf einzelne Personen eingegangen und so ein bisschen auf meine Gedankengänge. Also wenn du Lust hast, da mal reinzuhören, dann freue ich mich, wenn du dran bleibst. Ja, folge mir auch gerne auf Instagram, wahre-verbrechen-podcast und kommentiere deine Gedanken zum Fall unter dem entsprechenden Folgenpost. Wir sind, glaube ich, immer alle gespannt, was so andere denken. Ja, ich glaube, das ist immer so ein ganz cooler Ort, um so eine Diskussion zu starten. Okay, damit starten wir dann auch mal in den Fall. Am 28. August 2003. Um 14.28 Uhr betrat ein 46-jähriger Pizzabote namens Brian Wells eine PNC-Bank in Erie, Pennsylvania, mit einem Stock in der rechten Hand und einer großen Beule unter dem Kragen seines T-Shirts. Als er am Bankschalter ankam, übergab er dem Bankangestellten einen Zettel, auf dem stand: Versammelt die Angestellten mit den Zugangscodes für den Tresorraum und beeilt euch damit, die Tasche mit 250.000 Dollar zu füllen. Ihr habt 15 Minuten Zeit. Als Wells die sichtbare Verwirrung in den Augen des Bankangestellten sah, hob er sein Hemd und enthüllte eine Bombe, die an seinem Hals baumelte. Der Angestellte geriet in Panik, denn er hatte keine Möglichkeit, sich Zugang zum Tresorraum zu verschaffen. Was er jedoch tun konnte, war seine Tüte mit Bargeld aus den Kassen zu füllen. Dieses belief sich auf 8.702 Dollar, ein Betrag, den Wells akzeptierte, da er sofort danach weg und auf einen nahegelegenen Parkplatz fuhr. Und genau auf diesem Parkplatz fand ihn die Polizei 15 Minuten später. Aber die Beamten waren nicht die einzigen, die inzwischen auf den Vorfall aufmerksam geworden waren. Auch die Medien trafen langsam ein. Das bedeutete, dass die Fernsehkameras einen guten Überblick über das Geschehen hatten, als der Räuber in Handschellen abgeführt und aufgefordert wurde, sich auf den Boden zu setzen. Und Brian Wells ihnen sagte, dass sie einen Sicherheitsabstand einhalten sollten, da die Bombe um seinen Hals explodieren würde. Die Polizeibeamten vergrößerten ihren Abstand zu Wells sofort und befragten ihn weiter. Was war dem Mann geschehen? Wieso kann er die Bombe, die um seinen Hals baumelt, nicht abstellen? Wells erklärte, dass er von drei Männern angegriffen wurde, die ihm die Bombe mit vorgehaltener Waffe um den Hals gelegt hatten und ihn zwangen, eine Bank auszurauben. Während er den Polizisten seine Geschichte erzählte, war plötzlich ein bedrohendes Piepen zu hören. Brian Wells riss die Augen auf, weil er wusste, was jetzt kommen würde. Etwa 10 Sekunden später explodierte die Bombe und tötete Brian Wells auf der Stelle. Aber das war noch nicht das Ende der Geschichte. Nein, dies ist erst der Anfang des Falles, der später als der des Pizza-Bombers in die Kriminalgeschichte eingehen sollte. Die polizeilichen Ermittlungen, die auf den Tod von Brian Wells folgten, waren so schnell und unmittelbar wie das Medienspektakel, das gleichzeitig entstand. Schließlich war dies kein normales Verbrechen. Dieser Mann war quasi live im Fernsehen hingerichtet worden. Unter welchen Umständen war er in die Geschehnisse an diesem Tag verwickelt? War er tatsächlich ein Opfer, wie er der Polizei zu sagen versuchte? Diese Fragen mussten beantwortet werden und die Ermittelnden machten sich schnell daran, nach Hinweisen zu suchen, wo auch immer sie welche finden konnten. Natürlich begann die Suche am Körper von Wells selbst. Die Überreste der Bombe um seinen Hals verrieten, dass die Bombe zwar selbst zusammengebastelt war, aber dennoch von jemandem, der sehr geschickt darin war. Sie bestand aus 2 separaten Teilen. Einem einfach gebänderten Metallkragen mit 4 Schlüssellöchern und einem 3-stelligen Zahlenschloss sowie einer Eisendose, in der sich 2 15 cm lange Rohrbomben befanden, die mit rauchlosem Pulver gefüllt waren. Eine Konstruktion, die von keinem Amateur stammen konnte. Die Bombe sah aus wie ein Foltergerät aus einem Saw-Film. Und wie bei dem Jigsaw-Killer in dieser Filmserie, schien diese Bombe eben mit professionellem Werkzeug von jemandem gebaut worden zu sein, der wirklich wusste, was er tat. Sie war sogar mit falschen Drähten durchzogen, die mit nichts verbunden waren, zweifelslos ein Trick also, um potenzielle Bombenentschärfer zu verwirren. Aber die Bombe war nicht das einzige Beweisstück am Tatort. Denn da war auch noch der Inhalt von Brian Wells Auto. Und hier wurde es wirklich interessant. Denn bei der Durchsuchung seines Fahrzeugs fand die Polizei nicht nur den Stock, den er in der Bank mitgenommen hatte und der sich bei näherer Betrachtung als gut getarnte selbstgebaute Waffe entpuppte, sondern auch handschriftliche Notizen, die an die Bombengeisel adressiert waren und darauf hindeuteten, dass er wirklich das Opfer in dieser ganzen Situation war. Was aber stand nun auf diesen Zetteln? Nun, sie wiesen den Pizzaboten an, eine Bank mit $250.000 auszurauben und dann eine Reihe von schnitzeljagdähnlichen Anweisungen zu folgen, bei denen er eine Reihe von verschiedenen Schlüsseln und Kombinationscodes finden musste, die in ganz Erie versteckt waren. Es gibt nur einen Weg, wie du überleben kannst. Und das ist, vollständig zu kooperieren, hieß es. Diese Bombe mit Sprengfallen kann nur entfernt werden, wenn du unsere Anweisungen befolgst. Handle jetzt, denke später, oder du wirst sterben. Eine merkwürdige Tatsache ist jedoch, dass Brian Wells bei seiner Suche nach den Gegenständen, die er für seine Befreiung brauchte, so viele Zwischenstopps einlegen musste, dass er nie in der Lage gewesen wäre, sich zu befreien, bevor die Bombe explodierte. Was bedeutet, dass derjenige, der sie ihm aufgezwungen hatte, schon vorher wusste, dass er sterben würde. Die Ermittler der Polizei mussten sich nun aber keine Sorgen mehr darum machen, dass der Sprengstoff explodieren könnte. Deshalb beschlossen sie, die Spur der Brotkrümel selbst zu folgen, in der Hoffnung, dass sie sie zu den Tätern führen würde. Die erste Anweisung der, na, ich bleibe mal bei Schnitzeljagd, war leicht zu befolgen. Da sie besagte, verlasse die Bank mit dem Geld und gehe zum McDonald's-Restaurant. Steige aus dem Auto aus und gehe zu dem kleinen Schild mit der Aufschrift Drive-Thru, Open 24 Hours. Neben dem Schild liegt ein Stein mit einem Zettel auf dem Boden. Er enthält deine nächste Anweisung. Diese Aufgabe war so einfach, dass Wells sie bereits erfüllt hatte. Als er bei dem fraglichen McDonald's ankam, erhielt er dann einen weiteren Zettel, der in einem Blumenbeet versteckt war, und ihm sagte, er solle in die nahegelegene Peach Street gehen. Bis hierhin hat Wells es aber nicht mehr geschafft. Und so übernahmen also von hier an die Ermittler und setzten die Rätseljagd fort. Sie machten sich also auf den Weg zur Peach Street, wo sie einen weiteren Zettel fanden, der sie aufforderte, 3 Kilometer nach Süden zu einem kleinen Straßenschild zu fahren, wo der nächste Hinweis in einem Gefäß im Wald warten würde. Als sie dort ankamen, fanden sie dann zwar das Gefäß, jedoch war es leer. Was sehr wahrscheinlich bedeutet, dass die Person, die hinter dieser Schnitzeljagd steckt, das Geschehen beobachtet und die Hinweise wieder eingesammelt hatte, noch bevor die Ermittler sie finden konnten. Hier endet die Suche also erst einmal schon wieder und so wenden sich die Ermittlungen der einzigen Möglichkeit zu, die gegeben war, um zu erfahren, was und vor allem wer hinter dieser schrecklichen Tat stand. Die Ermittler konzentrierten sich also darauf, mehr über Brian Wells Privatleben herauszufinden. Die Ermittlungen begannen damit, dass sich die Ermittler auf den Weg zu Mama Mia's Pizzeria machten, dem Ort, an dem Wells gearbeitet hatte, bevor er am Nachmittag mit einer Bombe um den Hals in der PNC Bank auftauchte. Dort befragten sie die Angestellten darüber, was für ein Mann er gewesen war und was ihn in eine solche Situation gebracht haben könnte. Hatte es Anzeichen dafür gegeben, dass etwas nicht in Ordnung war? Brian Wells Kollegin zufolge nicht. Tatsächlich war in den 10 Jahren, in denen er dort arbeitete, nie etwas Ungewöhnliches mit Brian passiert. In der ganzen Zeit war er nur einmal zu spät gekommen. Und das war, weil seine Katze gestorben war. Die Ermittler erfuhren jedoch, dass um 13.30 Uhr an diesem Nachmittag eine Bestellung für 2 Pizzen mit Salami und Peperoni eingegangen war. Und obwohl seine Schicht schon zu Ende war, hatte Wells zugestimmt, die Lieferung auszuliefern und sich anschließend auf den Heimweg zu machen. Brian Wells fuhr gegen 14 Uhr los. Von der Pizzeria aus war er zu einem Fernsehturm in einem Waldstück an der Peach Street gefahren, also der Straße, zu dem die Schnitzeljagd die Ermittler zuvor ja schon hingeführt hatte. Als sie wieder an dem Ort ankamen und die Gegend durchsuchten, fanden sie Reifenspuren und Schuhabdrücke, die sowohl zu Wells als auch zu seinem Auto passten. Was sie jedoch nicht fanden, war ein Hinweis darauf, dass jemand anderes dort gewesen war. Also noch nicht. Denn am nächsten Tag bekam ein Reporter der Erie Times News einen Tipp. Der Ort rund um den Fernsehturm sei möglicherweise wichtig in diesem Fall. Und mit einem Fotografen im Schlepptau machte sich der Reporter auf den Weg. Angekommen, entdeckte er einen großen, kräftigen Mann, der vor einem Haus herumlief, das sich direkt neben dem Sendemast befand. Der Mann wird später als Bill Rothstein identifiziert werden. Wie war Bill Rothstein aber in die Geschichte mit dem Pizzabomber verwickelt? Das wurde einen knappen Monat später, am 20. September deutlich, als er die Polizei per Notruf darüber informierte, dass er eine Leiche in seiner Gefriertruhe aufbewahrte. Es dauerte nicht lange, bis jemand am Tatort eintraf, den Sachverhalt bestätigte und ihn verhaftete. Die einzige Frage, die sich zu diesem Zeitpunkt stellte, war, warum sich überhaupt eine Leiche in Bill Rothsteins Gefrierschrank befand. Glücklicherweise erklärte er dies in der Haft nur zu gerne, als er der Polizei erzählte, dass er Mitte August einen Anruf von seiner Ex-Freundin namens Mayori D. Armstrong erhalten hatte, die ihn um Hilfe bat, weil sie ihren jetzigen Freund bei einem Streit um Geld erschossen hatte. Was sie also von Bill brauchte, war nicht nur Hilfe bei der Beseitigung der Leiche, sondern auch beim Aufräumen des Tatorts in ihrem Haus, damit niemand sie mit dem Mord in Verbindung bringen konnte. Und während die meisten an dieser Stelle wohl aufgelegt hätten, erklärte sich Rostin, der immer noch eine Schwäche für seine Ex-Freundin hatte, bereit, ihr zu helfen, indem er zu ihrem Haus fuhr, dort aufräumte, die Mordwaffe entsorgte und dann die Leiche ihres verstorbenen Partners mitnahm und für die nächsten 5 Wochen in einer Gefriertruhe in seiner Garage aufbewahrte. Eine Sache, die er aber nicht tun wollte, war die Leiche zu zersägen, so wie es Majori eigentlich von ihm verlangt hatte. Wie Rostin weiter berichtet, hatte er wohl Angst davor, dass seine Ex-Freundin ihm etwas antun könnte, wenn er nicht tun würde, was sie von ihm verlange. Der Druck war letztlich so groß, dass er sogar darüber nachdachte, sich das Leben zu nehmen, um endlich aus dieser schrecklichen Situation rauszukommen. Er schrieb sogar einen Abschiedsbrief, in dem er sich bei allen, die ihn kannten, entschuldigte und die Leiche in der Gefriertruhe als Jim Roden identifizierte. Aber das war nicht die einzige Information, die er in seinem Abschiedsbrief vermerkte. Denn Rostin stellte auch klar, dass er Roden nicht getötet hatte oder in irgendeiner Weise an seinem Tod beteiligt war. Außerdem fügte er eine merkwürdige Zeile hinzu. Das hat nichts mit dem Fall Wells zu tun. Warum sollte er einen so seltsam unpassenden Satz in seinen Abschiedsbrief schreiben? Schließlich gab es auf den ersten Blick überhaupt keine Verbindung zwischen diesem Mord und dem Tod des Pizzabombers. Durch diesen Vermerk aber weckte Rostin die Aufmerksamkeit der Ermittler. Der Grund für diesen abschließenden Satz sollte sich erst 1,5 Jahre später herausstellen, als im April 2005 ein Telefonanruf das ganze Geheimnis und den Fall des sogenannten Pizzabombers auffliegen lässt. Doch, noch bevor es dazu kam, wurde Majori Dee Armstrong aufgrund der Beweise aus Bill Rostins Geständnis am 21. September 2003 für den Mord an Jim Roden verhaftet. Und nachdem sie sich schuldig bekannt hatte, wurde sie zu 20 Jahren hinter Gittern verurteilt. Kurz darauf wurde bei Rostin ein Lymphom diagnostiziert, an dem er schließlich im Juli 2004 starb und somit von den Ermittlungen ausgeschlossen wurde. Doch auch wenn es keine weiteren Informationen gab, die von Bill Rostin gesammelt werden konnten, gelang es den Ermittlern im darauffolgenden April, einen Durchbruch in dem Fall des Pizzabombers zu erzielen. Als nämlich ein Beamter, der mit Majori Dee Armstrong über den Mord an ihrem Freund gesprochen hatte, sich bei den Ermittlern per Telefon meldete und ihnen erzählte, dass sie gestanden hatte, dass der Mord an ihrem Freund etwas mit dem Tod von Brian Wells zu tun hatte und dass sie ihnen gerne alles sagen würde, was sie wusste, wenn sie sie in ein Gefängnis mit minimaler Sicherheitsstufe verlegen würden. Aber inwieweit konnte man Majori jetzt trauen? Das war eine Frage, die sich die Ermittler nun stellen mussten. Denn schließlich handelt es sich um eine Frau, der Mord und Betrug in der Vergangenheit nicht fremd gewesen waren. In Erie war sie sogar dafür bekannt, dass sie eine Reihe von toten Liebhabern hinter sich hatte. Der erste von ihnen war Robert Thomas, ein Mann, mit dem sie sich 1984 getroffen hatte und kurz darauf dann wegen des Mordes an ihm angeklagt worden war. Wie Majori damals erzählte, hatte sie 6-mal auf Thomas geschossen, als die beiden einen Streit hatten. Sie wurde schließlich aufgrund von Notwehr freigesprochen. Aber das sollte nicht das letzte Mal sein, dass sie möglicherweise in den Tod eines ihrer Liebhaber verwickelt war. Denn nur 4 Jahre später starb ihr Ehemann Richard Armstrong an einer Hirnblutung. Obwohl dieser Tod letztendlich nicht als verdächtig eingestuft wurde, stellte sich später heraus, dass Armstrong eine Kopfverletzung hatte, als er im Krankenhaus ankam, und dass diese Information nie an die Gerichtsmedizin weitergeleitet wurde. Doch was bedeutete das jetzt für Majori? Hatte sie auch ihn auf dem Gewissen? Das vermuten jedenfalls viele, denn Majori war schon immer jemand, der mit einer einschüchternden Kombination aus Wahnsinn und hoher Intelligenz begabt und verflucht war. Laut Gerichtsakten litt sie an einer bipolaren Störung und war dafür bekannt, dass ihre Stimmungsschwankungen heftig und plötzlich waren. Im Grunde war sie die Art von Person, die schlau genug war, um einen unglaublich komplexen Raub zu planen und auch egomanisch genug, um im Nachhinein damit zu prahlen. Und genau das war auch der Grund dafür, dass sie den Ermittlern verraten hat, dass sie in den Tod von Brian Wells verwickelt war. Nicht, dass sie sich selbst belasten wollte, nein, sie war klug genug, um zu wissen, dass dies nur weitere Jahre einer Haftstrafe nach sich ziehen würde. Als Mayori also erzählte, was hier passiert ist, stellte sie sich als jemand dar, der etwas davon wusste, aber nicht direkt an dem Komplott beteiligt war. So wie sie es beschrieb, wurde die ganze Sache von Bill Rothstein selbst eingefädelt. Eine Anschuldigung, gegen die er sich ja selbst nicht mehr wehren konnte, da er ja tot war. Und laut Mayori war Rothstein nicht nur der Anführer hinter dem ganzen Komplott, sondern auch Brian Wells war daran beteiligt gewesen. Laut Mayori war sie nur diejenige gewesen, die die Idee zu dem Bankraub hatte. Sie wollte an genug Geld kommen, damit sie in absehbarer Zeit bequemer leben konnte. Allerdings gab es einige Elemente in ihrer Geschichte, die für die Ermittler keinen Sinn ergaben. Dazu kamen dann aber auch diverse Zeugenaussagen aus den Wochen vor dem Gespräch mit Mayori, welche von 4 verschiedenen Informanten abgegeben wurden. Laut ihnen war Mayori die Anführerin des Komplotts rund um den Pizzabomber und der Grund, weshalb sie ihren Freund Jim Roden tatsächlich umgebracht haben soll, sei der gewesen, weil er vorhatte, zur Polizei zu gehen, um die ganze Sache auffliegen zu lassen. Doch auch wenn diese Zeugenaussagen und die Indizien belastend aussahen, reichten sie noch nicht aus, um Mayori D. Armstrong offiziell für dieses Verbrechen anzuklagen. Erst einige Monate später meldete sich ein weiterer Zeuge, der aussagte, dass Kenneth Barnes, ein alter Angelkumpel von Mayori, mit dem er vor kurzem im Gefängnis gesessen hatte, ebenfalls an der Tat beteiligt gewesen war. Und als die Ermittler ihn befragen wollten, brach er fast sofort ein und erklärte sich bereit, im Gegenzug für eine geringere Strafe alles zu erzählen, was passiert war. Ja, und dann hören wir uns mal an, was denn nun wirklich passiert ist, beziehungsweise passiert sein soll. Kenneth Barnes erzählte den Ermittlern, Mayori habe die Idee gehabt, eine Bank auszurauben, weil sie Geld brauchte, um einen Auftragskiller zu bezahlen, der ihren Vater töten sollte. Und ihm zufolge war sie es auch, die die Bombe um Brian Wells Hals legte. Mit diesen neuen Erkenntnissen kehrten die Ermittler in das Gefängnis zurück, in dem Mayori inhaftiert war, und teilten ihr mit, dass sie nun genügend Beweise hätten, um sie offiziell des Mordes an Brian Wells zu beschuldigen und vor Gericht zu bringen. In ihrer Not und der Gefahr, überführt zu werden, fing Mayori an, den Ermittlern weitere Details zu der Tat preiszugeben. Alles in der Hoffnung, so einen guten Deal rausschlagen zu können. Allerdings, und man mag es kaum glauben, beging sie dabei einen großen Fehler. Denn all das, was Mayori den Ermittlern gestand und erzählte, tat sie, bevor sie diesen guten Deal herausgeschlagen hatte. Nachdem sie also zugegeben hatte, dass sie zusammen mit Kenneth Barnes, Bill Rothstein und Brian Wells zusammengearbeitet hatte, um das Geld für den Auftragskiller zu beschaffen, klagte die US-Staatsanwaltschaft die beiden überlebenden Mitglieder der Gruppe wegen bewaffneten Raubüberfalls, Verschwörung und wegen der Verwendung eines zerstörerischen Geräts bei einem Gewaltverbrechen an. Im Laufe des anschließenden Prozesses erfuhr nun auch die Öffentlichkeit aller Einzelheiten des Geschehens, einschließlich der Tatsache, dass Wells zumindest anfangs den Eindruck hatte, eine falsche Bombe zu tragen, also eine Attrappe, und dass die Schnitzeljagd nichts weiter als ein Ablenkungsmanöver war, um die Ermittler auf eine falsche Fährte zu locken, sodass Wells selbst seine Beteiligung an dem Komplott im Nachhinein plausibel abstreiten konnte. Es stellte sich aber heraus, dass im Laufe der Zeit Wells von einem willigen zu einem unwilligen Teilnehmer des Plans wurde. Am Tag des Überfalls wurde er von Mayori reingelegt und bekam, entgegen seiner Annahme, eine echte Bombe um den Hals gehängt. Und da es für ihn keine Möglichkeit gab, die Bombe zu entschärfen, bevor sie explodierte, bedeutete das, dass sie geplant hatte, dass er am Ende sterben würde. Doch warum? Vielleicht, um eine weitere Person auszuschalten, die sie möglicherweise hintergehen könnte und mit der sie das Geld teilen musste. Das alles erklärt natürlich nicht, warum Brian Wells überhaupt zugestimmt hat, an dem Verbrechen teilzunehmen. Es war ja nicht so, dass er vorher ein Freund der anderen drei gewesen wäre. Brian Wells war jedoch ein Mann, der in ernsten finanziellen Schwierigkeiten steckte, weil er bei einem Drogendealer Schulden gemacht hatte und schnell zu Geld kommen musste. Als Majori Deal Armstrong an ihn herantrat und ihm vorschlug, bei ihrem Plan mitzumachen, erklärte er sich bereit, dies zu tun, denn das bedeutete, dass er endlich seine Schulden bezahlen konnte. Damals wusste er aber noch nicht, dass er diese Situation niemals lebend überstehen würde. Anders eben als Majori, der von vornherein klar war, dass Brian Wells an diesem Tag sterben würde. Als Majori Deal Armstrong im Oktober 2010 gezwungen war, selbst in den Zeugenstand zu gehen, nachdem sie erfolglos versucht hatte, mit der Begründung freizukommen, sie sei sowohl geistig unzurechnungsfähig als auch unheilbar an Drüsenkrebs erkrankt, stritt sie diese Darstellung der Dinge aber vehement ab. Wie sie damals behauptete, hatte sie Brian Wells noch nie zuvor getroffen. Tatsächlich war sie erst auf ihn aufmerksam geworden, nachdem sie in den Nachrichten von ihm gehört hatte. Eine Lüge, die sehr kurze Beine hatte. Denn dass diese Schilderung nicht stimmen konnte, war ja spätestens seit dem Abschiedsbrief von Rostin klar. Es überrascht daher nicht, dass Majori die Geschworenen nicht überzeugen konnte, ihr zu glauben. Vielmehr aber überzeugte sie die Beschreibung des Hauptanklägers, Marshall Piccinini, der Majori als eine wirklich böse Person beschrieb, die sich ihrer Taten nur allzu bewusst war. Und so kam es, dass die Geschworenen am 1. November nach 11-stündigen Beratungen Majori in allen drei Anklagepunkten schuldig sprachen und sie letztendlich zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Und angesichts der Tatsache, dass Kenneth Barnes zu diesem Zeitpunkt ebenfalls verurteilt worden war und selbst 45 Jahre hinter Gittern verbüßen muss, schien es, als wäre der Fall des Pizzabobbers damit abgeschlossen. Doch das war er nicht. Denn bis heute ist es ein Rätsel, was damals genau passiert ist. Vor allem, wenn es darum geht, wie sehr Brian Wells in die ganze Sache verwickelt war. Doch warum ist das so? Nun, im Jahr 2018 meldete sich eine Frau namens Jessica Hubsick und behauptete, sie sei ebenfalls an dem Verbrechen beteiligt gewesen. Sie behauptete, sie sei diejenige gewesen, die Brian Wells dazu gebracht habe, mitzumachen. Wie sie einem Reporter des Time Magazine erzählte, hatte Wells nichts von dem Überfall gewusst und war nur als Sündenbock benutzt worden, da er erst in letzter Minute gegen Geld und Drogen zugestimmt hatte. Auch wenn er damit scheinbar als Mitverschwörer entlastet ist, haben andere argumentiert, dass Hubsick keine glaubwürdige Zeugin ist und ihre Aussagen daher mit Vorsicht zu genießen sind. Und außerdem erklärt dies auch nicht, warum Wells der Polizei erzählt hat, dass drei schwarze Männer die Bombe um seinen Hals gelegt haben. Dies ist aber nicht das einzige Rätsel, das in diesem Fall noch offen ist. Denn nachdem er sich die Nachrichtenaufnahmen von Brian Wells angesehen hat, die nur wenige Augenblicke vor seinem Tod gedreht wurden, ist der pensionierte FBI-Ermittler Jim Fisher zu der Überzeugung gelangt, dass hinter der ganzen Sache noch mehr steckt, als man denkt. Er glaubt, dass Majori Deal Armstrong den Überfall und den anschließenden Mord nicht geplant haben kann. Als Beweis dafür verweist er auf das Profil des Bombenlegers, das von der FBI-Abteilung für Verhaltensanalyse erstellt wurde, indem es heißt, die Abteilung ist nach wie vor der Meinung, dass es sich um weit mehr als einen einfachen Banküberfall handelt. Das Verhalten, das bei dieser Tat zu beobachten war, wurde von einem Kragenbomber, der am Rande zusah, nach einem schriftlichen Skript choreografiert, indem er versuchte, andere anzuweisen, das zu tun, was er von ihnen wollte. Aufgrund der komplexen Natur dieses Verbrechens geht die FBI-Abteilung für Verhaltensanalyse davon aus, dass es mehrere Motive für den Täter gab und Geld nicht das Wichtigste war. Im Grunde soll das heißen, dass es demjenigen, der den Raubüberfall geplant hat, nicht in erster Linie darum ging, das Geld zu bekommen. Und das würde irgendwo auch Sinn ergeben, wenn man bedenkt, dass die Bombe um Wells Heights explodieren sollte, lange bevor er es realistischerweise zu einem sicheren Ort hätte schaffen können, beziehungsweise sich hätte befreien können. Was also war der Hauptzweck des ganzen Plans? Jim Fisher glaubt, dass es darum ging, ein so kompliziertes und komplexes Rätsel zu entwerfen, dass es über Jahre hinaus nicht erklärt werden könnte und Polizisten und Ermittler für immer im Dunkeln tappen lassen sollte. Und wenn dies tatsächlich der Grund für all dies war, klingt es laut Fisher nicht nach etwas, das sich Majori D. Armstrong ausgedacht hatte. Für ihn klingt es eher wie das Werk von Bill Rothstein, dem Mann, der die Polizei als erster über die Verwicklung seiner Ex-Freundin in den Tod von Jim Roden informiert hatte, vielleicht um die Sache so zu drehen, wie er es wollte. Natürlich konnte nichts davon bewiesen werden und im Moment bleibt es eine bloße Theorie. Offiziell heißt es, dass Majori tatsächlich die Drahtzieherin des Verbrechens war und dass sie den Wunsch hatte, ihren Vater töten zu lassen, um an sein Erbe zu kommen. Und wenn das die Wahrheit ist, dann können sich die Familien der Betroffenen wenigstens damit trösten, dass sie nie wieder frei sein wird, beziehungsweise seit ihrer Verurteilung nicht mehr in Freiheit war. Denn am 4. April 2017 starb Majori D. Armstrong im Gefängnis, höchstwahrscheinlich an den Folgen einer Krebserkrankung. Aber auch wenn Majori jetzt nicht mehr lebt, ist sie in den folgenden Jahren nicht in Vergessenheit geraten. Denn der Fall des Pizzabombers wurde aufgrund seiner Skurrilität in zahlreichen Medien behandelt. Er ist nicht nur das Thema des Buches Pizzabomber, The Untold Story of America's Most Shocking Bank Robbery, sondern auch in der Netflix-Serie Evil Genius, The True Story of America's Most Diabolical Bank Heist, verfilmt. Und auch wenn sich dieser ganze Fall irgendwie wirklich wie eine skurrile Krimi-Geschichte anhört, ist es doch umso faszinierender, dass er tatsächlich wahr ist.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Das war's mit dem Fall und damit willkommen im Outro dieser Folge, wo ich dir und euch gerne noch ein paar Gedanken zu dem Fall da lassen möchte. Und zuallererst ist, glaube ich, zu sagen, wow, was für ein Komplott und was für eine Verwirrung von Ereignissen, oder? Ein Mann betritt mit einer Bombe eine Bank, will diese ausrauben, die Bombe explodiert wenig später und herauskommt alles und irgendwie auch nichts. Und damit meine ich dieses riesengroße Rätsel rund um das eigentliche Motiv dieses Falls. Wie ich im Feier schon erzählt habe, ist dieses nämlich gar nicht so wirklich herausgekommen, beziehungsweise so richtig definiert worden. Denn da haben wir Majori, beziehungsweise Marjori, und ich kann die Kommentare jetzt schon lesen. Aber okay, also ich bleib bei Majori, die Armstrong, die vermutlich ihren Vater umbringen lassen wollte, um an das Familienerbe zu kommen. Ja, und dann gibt es da ihren Ex, Rothstein, der irgendwie so mir nichts, dir nichts alles auffliegen lässt. Und eben Brian Wells, der, sollte es so stimmen, irgendwie zur Marionette des Ganzen gemacht wurde. Und hier mal eine Überlegung. Das Ziel des Überfalls waren rund $200,000, die Wells ja erräubern sollte. Erräubern. Gibt es das Wort überhaupt? Weiß ich nicht. Naja, aber kommen wir mal zurück. Also hätte Wells das Geld erhalten, wäre dann aber überhaupt genug Zeit für die Übergabe gewesen, denn nur wenig später ist die Bombe um seinen Hals explodiert, ohne dass er das irgendwie aufhalten konnte. Die Wahrscheinlichkeit ist also groß, dass selbst wenn er die volle Summe gehabt hätte, die Bombe ja dennoch hochgegangen wäre und somit dann eben auch das viele Geld verbrannt worden wäre. Oder? Oder denke ich da falsch? Ja, und dann auch eben dieser Rothstein. Also es ist passiert, was passiert ist. Aber wieso hat er die Polizei gerufen und sich selbst angezeigt oder eben gemeldet, dass eine Leiche in seinem Kühlschrank liegt? Und dann auch noch dieser Brief. Vielleicht wollte er Majori ja nun hochgehen lassen, weil der Plan nicht funktioniert hat und er seinen Anteil nicht bekommen hat bzw. hätte. Kann ja sein, oder? Ja, und dann ist da eben noch Majori D. Armstrong, der eine gewisse Genialität zugesprochen wurde und die, so wie es scheint, schon mit diversen Morden davongekommen ist. In meinem Kopf schwirrt immer so der Gedanke rum, wenn sie an das Erbe ihres Vaters rankommen wollte. Wieso dann aber eigentlich diese ganze Aktion mit der Bombe und dem Banküberfall? Offensichtlich hatte sie ein ziemlich kriminelles Netzwerk um sich herum. Da hätte sie doch sicher schneller und unkomplizierter an ihr Ziel kommen können. Ja, ich weiß, solche Gedankenergüsse sind nicht gerade hilfreich, aber irgendwie sind es genau solche Fälle, die einen so richtig dazu anregen. Ja, was Brian Wells betrifft, ach, da bin ich so hin und her gerissen. Ich glaube nicht so richtig daran, dass die Begegnung mit den Drahtziehern rein zufällig war. Ich denke, er hat schon irgendwie mehr mit ihnen zu tun gehabt, als wir heute wissen. Seinen Beweggrund, sich an dem Plan zu beteiligen, der leuchtet mir zwar irgendwo ein und definitiv auch die Tatsache, dass er nicht damit gerechnet hat, eine echte Bombe um den Hals gelegt zu bekommen. Aber nochmal, ganz so unschuldig wird er nicht gewesen sein. Und das schon gar nicht, wenn er von dem Geld und der Aussicht getrieben wurde, seine Schulden abzubezahlen und einen Batzen Drogen zu bekommen, wenn er sich beteiligt. Ich komme mir ja gerade schon so ein bisschen vor wie dieser Ex-FBI-Ermittler Jim Fisher, der den ganzen Fall ja auch völlig auf den Kopf gestellt hat, also für sich. Ja, und wie ich im Fall ja schon erzählt habe, ist Jim Fisher ja felsenfest davon überzeugt gewesen, dass Rothstein der eigentliche Strippenzieher des ganzen Komplotts war und dessen Motiv rein darin gelegen hat, einen der ausgetüftetsten und mysteriösesten Verbrechen zu begehen, das die Welt jemals gesehen hat. Und glaubt man nun Jim Fishers Theorie, so hat Rothstein laut ihm am Ende auch gewonnen. Er sagt, der Mistkerl hat am Ende gewonnen. Er ist mit all seinen Geheimnissen gestorben. Er hat alle Antworten mit ins Grab genommen. In diesem Sinne war er derjenige, der zuletzt lacht. Er ist der Strafe entkommen, er ist der Entdeckung entkommen und er hat uns mit diesen Idioten und einem Haufen Fragen zurückgelassen. Okay, das waren ein paar meiner Gedanken zu dem Fall. Ich bin natürlich wie immer in jedem Fall sehr gespannt und interessiert daran, was du denkst. Deswegen kommentiere gerne unter dem Folgenpost oder nimm an der Umfrage auf Spotify teil. Und ich verabschiede mich jetzt so langsam mit der großen Bitte, wenn dir mein Podcast gefällt, schreibe eine liebe Bewertung auf Apple Podcast, Spotify, wo auch immer. Damit unterstützt du Wahre Verbrechen wirklich sehr. Folge Wahre Verbrechen auch gerne auf Instagram, Facebook, YouTube, wo immer du magst und erzähle deinen Freunden davon. Das wäre mega und vielen, vielen Dank jetzt schon dafür. Wenn du mich live sehen, hören und treffen möchtest, dann kannst du das tun am 20. April 2024 in Hamburg und am 18. Oktober live im Thalia in Rostock. Die Tickets für beide Events sind zwar noch verfügbar, aber es wird immer weniger. Also schau in die Folgenbeschreibung für den direkten Weg zu den Tickets. Ich freue mich auf dich, ich freue mich auf euch und damit würde ich sagen, wir hören uns schon ganz bald wieder. Bis dahin, bleibt sicher. Ciao.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Höre jetzt die vierte und alle anderen Staffeln meines True Crime Podcasts Steig nicht ein, exklusiv auf Podimo. Alle Infos findest du in der Folgenbeschreibung.